Dann los, mach mal eine Klappe. Heute zu Gast in der letzten Reihe die ehemalige Fußball-Bundesligaspielerin Marie Pückow. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Marie Pückow.
Herzlich willkommen im Studienkreis-Podcast Die letzte Reihe. Mein Name ist Max Kade. Ich bin pädagogischer Leiter im Studienkreis und begrüße heute Marie Pückow. Du bist geboren in Koblenz, aufgewachsen am schönen Rhein nahe der Lorelei, bist mit 16 ausgezogen, um den Traum Bundesligaspielerin oder Profisportlerin zu verwirklichen. Und leitest jetzt ein Team in einem ganz anderen Bereich, nämlich in der Online-Nachhilfe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön. Marie, wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Schule, Profisport, wie geht das zusammen? Auf was muss man da achten? Wie war das denn bei dir? Wann hast du denn angefangen, überhaupt den Gedanken zu hegen? Hast schon immer gerne Sport gemacht? Wie war da dein Werdegang? Erzähl mal.
Ja, also ich habe tatsächlich schon mit 3 angefangen, Fußball zu spielen. Und das war damals im Dorfverein, in der Jungsmannschaft. Und habe parallel auch noch Tennis und Leichtathletik gemacht. Also war schon immer sportlich aktiv. Und habe mich dann letztendlich mit 15 dafür entschieden, dass ich Fußball gerne professionell spielen möchte. Und bin dann den Schritt gegangen ins Fußballinternat, um dann tatsächlich in der Bundesliga zu starten.
Wie war das vorher? Also mit 3 ist ja früh, also gibt es überhaupt schon Unterschiede von Jungs- und Mädchenmannschaften? Ich glaube nicht, oder? Sie spielen alle noch zusammen und laufen wild hinterm Ball her?
Ganz genau, in dem Alter noch nicht. Ich kann dir gar nicht genau sagen, ab wann das getrennt wird, aber ich habe bei den Bambinis auf jeden Fall mit Jungs zusammengespielt, habe dann auch noch bis ich 15 war, bei den Jungs gespielt, parallel aber auch in der Mädchenmannschaft. Das bedeutet, meine Eltern durften mich 3, 4, 5 Mal die Woche zum Training fahren, zu den Jungs und zu den Mädels. Und Samstag und Sonntag waren dann Spiele. So lief das dann damals.
Da kommen wir gleich nochmal dazu, was das nämlich auch für Eltern bedeutet. Also das deutet sich da schon an. Und die Belastung für die Eltern ja auch schon, ohne dass es schon irgendwie um Profitum geht, sondern erstmal nur, da ist ein Hobby, was sehr intensiv gelebt wird. Als du Fußball gespielt hast, bist du dann aber ganz normal erstmal, bevor du in das Fußballinternat gegangen bist, in die Schule gegangen. Wie war das mit der Belastung? Also ich weiß nicht, hattest du auch schon Nachmittagsunterricht? Wie war das dann mit dem Training? Wie lief das da erstmal noch in dieser Hobbyphase eigentlich?
Ja, also es war schon zeitintensiv. Ich habe mich aber sehr bewusst dafür entschieden, weil es einfach meine absolute Leidenschaft war. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mich erfüllt. Und ich hatte schon immer diesen Traum, das mal zu meinem Beruf zu machen. Ich habe letztens noch in ein Freundebuch geschaut und habe gesehen, dass ich da auch reingeschrieben habe, ich möchte Fußballspielerin werden, Fußballprofi. dementsprechend war das für mich einfach normal, dass ich nach der Schule nicht mich mit Freunden getroffen habe, sondern zum Training gegangen bin. Und war für mich in dem Sinne keine Belastung.
Okay, und so Hausaufgaben und so? Also ich habe auch Hausaufgaben im Bus gemacht, also zumindest bei den Fächern, auf die ich nicht so Lust hatte. Aber das hat man ja auch noch, das Pensum. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, irgendwie Schule, da gehe ich morgens hin und dann mittags und dann ist man fertig. Da gibt es ja hast du Klassenarbeitsvorbereitung und so weiter. Wann hast du das eingebaut? Abends oder?
Ich war sehr, sehr diszipliniert, schon immer. Und hatte ein recht gutes Zeitmanagement und habe das dann teilweise noch abends nach dem Training gemacht oder halt die freie Zeit, die ich dann hatte, eben dafür genutzt, um meine Hausaufgaben zu machen, um zu lernen, weil ich immer diesen Traum auch vor Augen hatte, dass ich das gerne im Sport erreichen möchte. Und meine Eltern haben immer gesagt, Marie, wir unterstützen dich, aber die Schule darf nicht leiden.
Okay. Und das hat auch geklappt.
Das hat gut geklappt bei mir.
Dann erzähl mal, dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt ist es eigentlich mehr als ein Hobby. Jetzt muss ich wirklich den Schritt jetzt wenn ich das ernsthaft betreiben will, professionell in dem Fall Fußball zu betreiben, dann muss ich jetzt den nächsten Schritt gehen. Du warst 15, glaube ich, hast du gesagt, und bist in ein Leistungszentrum, in ein Fußballinternat gekommen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht da der Tagesablauf aus? Nur Fußball? Wie ist da Schule? Wie läuft das ab?
Ja, ich bin damals nach Bad Neuenahr auf die DFB-Elite-Schule. Also das war eigentlich eine normale Schule, aber die DFB-Elite-Schule wurde sozusagen obendrauf gesetzt. Und dann war es so, dass ich zweimal die Woche schon morgens um 7 Training hatte von der DFB-Elite-Schule aus. Das war dann nur die Spielerinnen, die auf der Schule waren, die eben auch Bundesliga gespielt haben. Da haben wir dann teilweise Einzeltraining gemacht, teilweise waren wir zu zweit, zu dritt und haben spezifische Dinge trainiert. Dann bin ich danach in die Schule gegangen und nach der Schule bin ich dann eben wieder zum Training. Wir haben jeden Tag trainiert. Es gab auch Tage, an denen wir vormittags trainiert haben, wo ich dann von der Schule befreit wurde. Und dann zwischen Schule und der Abendseinheit hatte ich dann teilweise auch noch Nachführunterricht mit einem Lehrer, der mit mir nochmal das, was ich verpasst habe, nachgeholt hat. Dementsprechend waren die Tage immer komplett gefüllt. Und wie gesagt, man musste schon eine gewisse Disziplin mitbringen.
Das heißt aber, die Schule und dieser sportliche Bereich sind in einer gewissen Weise doch auch getrennt. Also da war dann, du sagst jetzt gerade, da war vormittags auch Schule. Dann war aber unter Umständen die Anforderung, du musst trainieren. Und dann gab es dann diesen Nachholunterricht. Es war jetzt also nicht so aufeinander verzahnt, dass das komplett, also ein Management für den Schul- und den Sportbereich und das alles koordiniert war.
Nee, sowas nicht. Es war tatsächlich eine normale Schule, wo auch primär Schülerinnen und Schüler hingegangen sind, die eben keinen Leistungssport machen. Es waren nur ein paar Leistungssportler dann zum Fußball dabei. Das ist in anderen Sportinternaten anders, wo tatsächlich dann nur Sportlerinnen und Sportler sind aus verschiedensten Sportarten und das komplett darauf abgestimmt ist. Aber da war es eben so, dadurch, dass Bad Neuenahr Bundesliga gespielt hat, wurde diese DFB-Elite-Schule dort mit angegliedert, sage ich mal. Und daher war das jetzt nicht alles 100% abgestimmt, aber es hat für mich super gut funktioniert.
Und wenn du gewechselt bist oder dann an der Schule warst, wo es Sportler oder mit der Idee, Profi zu werden und andere, also Schüler, sage ich jetzt mal, die den Wunsch nicht hegten, die einfach da zur Schule gegangen sind, Wie war das mit Freundschaften? Also war das erstmal ein Schritt auch, ich wechsle die Schule, das ist ja mit 15, das ist ja so ein Alter, wo man auch so sagt, boah, da hat man eigentlich auch andere Dinge im Kopf, also du ja auch Fußball, aber auch darüber hinaus andere Dinge im Kopf, was weiß ich, Pubertät und der erste Freund oder man hat sitzt mit Freundinnen zusammen, hört Musik oder was man so macht. Hattest du das und mit wem hattest du das oder hattest du das weniger?
Also es war schon ein Schritt und nicht einfach für mich, nach der 10. Klasse meine Schule zu verlassen, weil ich da natürlich schon enge Freundschaften geknüpft hatte. Und habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, den Schritt zu gehen, hatte aber einfach diesen Traum einfach vor Augen, den ich mir verwirklichen wollte. Und auf der neuen Schule in Bad Neuenahr war es dann so, dass ich mich da auch mit allen gut verstanden habe. Und die waren auch immer super, super stolz auf uns, wenn wir dann irgendwie wieder der Bundesliga ein Spiel gewonnen haben oder mit der Jugendnationalmannschaft unterwegs waren und da Erfolge gefeiert haben. Das war wirklich sehr, sehr schön. Da wurden wir sehr unterstützt. Aber enge Freundschaften aus der Zeit habe ich wenig bis keine geschlossen, weil ich schon sehr dann in dieser Fußballwelt drin war, sehr fokussiert war auf das Thema. Was jetzt aber für mich auch nicht schlimm war. Also wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir nicht, ich habe was verpasst, sondern ich hatte eine super, super tolle Zeit und konnte mein Hobby eben zum Beruf machen.
Jetzt wissen wir, dass du nicht in Bad Neuenahr geblieben bist oder beziehungsweise ich weiß das. Zum einen, weil du heute ja in einem ganz anderen Bereich tätig bist, aber du bist dann auch nochmal ins Ausland gegangen. Wie kam es dazu? War das ein Karrieresprung oder wie war da die Entwicklung?
Ja, ich hatte schon immer im Kopf, dass es bestimmt mal spannend ist, im Ausland zu spielen. Und dann kam das so, dass wir mit Bad Neuner ein Testspiel hatten gegen diesen norwegischen Verein und die mich danach kontaktiert haben und mich gerne haben wollten. Und ich fand das.
Wie alt warst du da?
Ich war 19. Mhm. Und es war gerade ein super guter Zeitpunkt, weil ich gerade mein FSJ, ich habe nebenbei noch ein FSJ
also beim Fußballverband Rheinland gemacht. Also Abi gemacht und dann das
genau,
FSJ? Mhm.
Ganz genau, nach dem Abi. Und das hätte ich dann gerade beendet und deswegen hätte das super gepasst. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht lange gezögert, bin mit denen ins Gespräch gegangen und habe mich dann auf die Reise gemacht nach Norwegen.
Wahnsinn. Wie lange warst du da?
Dreivierteljahr.
Ein Dreivierteljahr.
Genau.
Und hast da auch in, wo waren das, in welcher Mannschaft gespielt?
Avaldsnes IL heißen die. Das ist ein relativ kleiner Ort in Norwegen, kennt man jetzt nicht. Südlich von Bergen. Bergen hat man vielleicht schon mal gehört. Und das war ein relativ neues Team.
Es ist nahezu alles südlich von Bergen, oder? Ist es das ist, nicht ziemlich nördlich?
Naja, so nördlich ist Bergen gar nicht.
Ah, okay.
Und es war ein relativ neues Team, die sind auch gerade erst aufgestiegen in die erste Liga, hatten aber einen ganz guten Investor im Rücken und dann habe ich auch mit Spielerinnen aus 10 verschiedenen Nationen zusammengespielt, die dann so ein bisschen zusammengekauft wurden.
Ja, okay.
Was aber total toll war, es war echt eine schöne Gemeinschaft, ich habe da ganz, ganz viel gelernt, auch für mich persönlich, also wenn man die Möglichkeit hat, kann ich es nur empfehlen, da mal ins Ausland zu gehen und die Erfahrung zu machen. Und war eine echt tolle Zeit.
Jetzt bist du heute keine Profifußballerin mehr. Warum nicht? Nicht gut genug?
Ich habe mir leider 2016 mein Kreuzband gerissen am rechten Knie und habe dann Reha gemacht, habe mich wieder zurückgekämpft, stand dann auch wieder auf dem Platz für den 1. FC Köln und habe mir aber leider fast genau ein Jahr später wieder mein Kreuzband gerissen.
Das gleiche, also auch wieder
das gleiche. Und habe mich dann dazu entschieden, meine Karriere zu beenden, weil mir einfach die Gefahr zu groß war, dass wenn es nochmal passiert und mein Knie war leider nicht so richtig gut nach der zweiten OP, dass ich dann Sportinvalide bin, also nicht mal mehr joggen kann. Und das wäre für mich das absolute Horrorszenario. Und daher habe ich schweren Herzens die Entscheidung treffen müssen, meine Karriere relativ früh zu beenden.
Und dann der letzte Schritt. Wie hat sich das dann für dich beruflich weiterentwickelt? Willst du das noch verraten?
Ja, und zwar, also für mich war es schon immer so, und da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, dass Schule, Bildung super, super wichtig ist. Gerade im Frauenfußball kann man eben noch nicht so viel Geld verdienen, dass man damit aussorgen kann und sich nach der Karriere entspannt auf die Couch setzt. Und dementsprechend habe ich, als ich zum 1. FC Köln gewechselt bin, direkt bei Studienkreis als Werkstudentin angefangen. Ich habe Sportmanagement damals studiert und bin über so ein paar Umwege zum Studienkreis irgendwie gekommen. Und
das war neben dem Studium im Prinzip.
Das war neben dem Studium, genau, richtig. Und bin dann im Online-Nachhilfebereich gelandet und hatte da wirklich Spaß an der Tätigkeit. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Und als ich dann meine Karriere beendet habe, wurde ich Vollzeit übernommen und konnte sozusagen nahtlos dann in die Karriere nach der Karriere starten.
Sehr schön. Also Gratulation. Und wir beleuchten das jetzt nicht für dich oder deinen Werdegang, aber nämlich die große Frage, was passiert denn eigentlich, wenn das nicht klappt mit dem Traum, Sportprofi zu werden? Marie, wir würden dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Es gibt so ein Element bei uns, das nennt sich 10 schnelle Fragen, auf die man dann immer möglichst spontan antworten.
Spontanität ist nicht meine Stärke, aber ich
dann mein Bestes. Schauen wir mal. Genau, ich gehe mal durch und guck mal, was sich da ergibt. Sport oder Arbeit? Was ist anstrengender?
Arbeit.
In den Urlaub, Zug, Auto oder Flugzeug?
Auto.
Bist du auf etwas besonders stolz an dir?
Schwierige Frage, da spontan drauf zu antworten. Aber ich glaube, dass ich Schule und Fußball so gut hinbekommen habe und jetzt auch die Karriere nach der Karriere so gut gestalten konnte bisher.
Sehr schön. Ich hätte gedacht, du sagst Spontanität. Meine Spontanität. Was schätzt du bei deinen Freunden am meisten?
Ehrlichkeit.
Sehr schön. Du darfst zwei Fußballer oder Rinnen zum Abendessen einladen. Wer wäre das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin ein großer Fan von Joshua Kimmich. Mhm. Ich mag seine sehr ehrliche Art und Weise. Eine gute Freundin von mir, Sarah Dawson, ist auch aktuell Nationalspielerin. Mhm. Die würde ich auch jederzeit einladen.
Da musst du aufpassen, dass die beiden sich dann nicht nur die ganze Zeit über irgendwelche Nationalmannschaftsthemen unterhalten. Was ist deine früheste Erinnerung?
An Fußball?
Nö, generell. Überhaupt.
Mhm. Die hat tatsächlich mit Fußball zu tun. Und zwar, ich war das
ich bin nicht überrascht.
Als ich das erste Mal so gemerkt habe, ich habe Lust auf Fußball. Ich habe immer meine Mama begleitet, wenn sie meinen großen Bruder zum Training gefahren hat. Und dann bin ich irgendwann, das war nämlich in der Halle, in St. Goar, in der Lorelei, da wo ich herkomme. Und da stand ich mit auf dem Platz und habe gegen eine Bank geschossen.
Das ist.
Ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich daran. Ja.
Toll. Da, wo alles begann. Ja. Wo alles begann. Was machst du, wenn dir langweilig ist?
Musik hören.
Okay. Eine echte Zeitmaschine oder einen echten Zauberstab besitzen?
Einen echten Zauberstab.
Der schließt sich natürlich die Frage an, was würdest du dann als erstes zaubern?
Das ist eine schwere Frage. Frag mich am Ende des Podcasts.
Okay, mach ich. Aufgaben sofort erledigen oder bis zur letzten Minute warten?
Sofort erledigen.
War klar. Also war so, hätte ich gar nicht mehr stellen brauchen. Wenn du jemand anders sein könntest, wer wäre das?
Ich bin gerne ich.
Das ist gerne du. Sehr schön. Vielen Dank, das war doch super. Sehr schön. Ich würde gerne jetzt mit dir das Thema beleuchten, was vielleicht dann auch für Eltern interessant ist, die gerade Kinder haben, die, es muss ja gar nicht mal Profisport immer sein, sondern die ein Hobby haben, was alles letztlich überstrahlt und wo man so sagt, eigentlich möchte meine ganze Zeit diesem Hobby widmen, was vielleicht ja später sogar was ein Beruf wird. Und gleichzeitig muss ich aber Dinge wie Schule, Freunde vielleicht auch, aber auf jeden Fall ja auch den schulischen Erfolg irgendwie unter einen Hut bringen. Was würdest du, vielleicht auch aus deiner Erfahrung mit deinen Eltern, was würdest du Eltern raten, wenn so klar wird mit 11, 12, 13, das ist irgendwie ernster und nicht nur, naja, zweimal die Woche Training, sondern keine Ahnung, jeden Tag im Stall oder jeden Tag auf dem Fußballplatz. Was wäre deine Empfehlung an Eltern? Wie kann man damit gut umgehen? Oder was ist hilfreich, jetzt aus deiner Sicht, die es ja kennengelernt hat, für den, der nun dieses Hobby so hat?
Ja, man sollte immer den Spaß im Fokus haben. Ich meine, ab einem gewissen Level oder Pensum kommt natürlich auch ein gewisser Leistungsdruck dazu. Und ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie wirklich zu mir immer gesagt haben, wir möchten, dass du Spaß daran hast. Wir unterstützen dich in allem. Wenn das dein Traum und dein Wunsch ist, dann sind wir für dich da. Das fand ich total toll und ohne meine Eltern wäre das so auch gar nicht möglich gewesen. Dann wäre ich, glaube ich, keine Bundesligaspielerin geworden.
Weil sie dich auch immer gefahren haben.
Sie haben mich immer gefahren. Also ich glaube, Mama, Papa, Opa haben sich irgendwie abgewechselt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie haben mich immer hingefahren. Und das ist natürlich super, super wichtig. Also ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Das heißt, ich würde Eltern schon raten, das zu unterstützen, weil das wahnsinnig erfüllend ist, wahnsinnig schön. Aber auch, wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Schule gucke, dass die Schule darunter eben nicht leidet, dass man sich jetzt nicht so verkopft darauf fokussiert, dass man alles andere ausblendet und vergisst in so einem jungen Alter, weil das kann passieren. Mhm. Das ist dann gefährlich, weil wenn ich mich einmal verletze, wenn ich mich schwerer verletze, dann ist der Traum vorbei. Mhm. Daher denke ich, man sollte das so ein bisschen im Blick haben, ob das mit der Schule auch passt, den Spaß immer in den Fokus setzen und da vielleicht als Eltern auch, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt Leistungsdruck und das Kind geht sehr verkopft dran, dass man da auch wirklich offen drüber spricht, das anspricht und da einfach unterstützt.
Mhm. Verstehe ich. Ich bohre noch mal ein bisschen nach, weil also bei dir glaube ich, du bist sehr, wirkst da sehr straight, sehr diszipliniert. Ich glaube, du hast das gut unter einen Hut bekommen auch. Das ist, glaube ich, nicht immer so. Also ich glaube, es taucht schon das Thema auf, eigentlich will ich nur Fußball spielen oder nur tanzen oder schwimmen oder was auch immer. Vielleicht auch Musik machen, das könnte ja auch sowas sein, was dann jetzt nicht in den Profisportbereich gehört, aber in anderen. Und die Schule leidet eben doch. Jetzt hast du gesagt, ja, muss man aufpassen, man kann sich verletzen. Das ist auf jeden Fall ja eine riesige Gefahr, dass es von heute auf morgen anders sein kann. Und gleichzeitig erfordert es aber doch auch diesen maximalen Einsatz, um in dem Sport gut zu sein. Und machen wir uns nichts vor, viele wollen dann nachher Profi werden und es werden dann doch nicht so viele. Das heißt, ich muss ja auch viel investieren. Wenn jetzt die Noten schlechter werden, was würdest du sagen? Wie kann man damit umgehen? Mhm. Hast du es vielleicht erlebt, auch von Freundinnen oder Mitspielerinnen, die sich entscheiden mussten? Gibt es da was du erzählen kannst?
Ja, es ist auf jeden Fall ein wahnsinniger Spagat. Es ist eine Herausforderung. Wenn die Noten schlechter werden, sollte man nicht sagen, okay, dann ist jetzt Fußball komplett vorbei, sondern es gibt da ja auch Möglichkeiten wie Nachhilfe oder ähnliche Dinge, wie man da noch unterstützt werden kann. Oder man reduziert halt ein Stück weit doch den Sport oder das Pensum, bis die Noten dann wieder besser werden. Aber tatsächlich war meine Erfahrung, dass wenn man wirklich diesen Traum hat, dass man alles dafür gibt, dass man eben wirklich die Zeit investiert und dafür sorgt, dass man entsprechende Noten hat in der Schule, um sich das eben verwirklichen zu können. Mhm.
Man muss ja vielleicht auch nicht der Einser-Kandidat sein. Ne? Also vielleicht ist der Anspruch, dass ich in beiden Bereichen dann auch noch überperforme, vielleicht auch unfair. Und vielleicht sagt man, ja, mein Gott, dann ist es halt nur eher 3 oder vielleicht auch nur 3 oder 4. Aber sozusagen, man schafft den Abschluss und hat die Möglichkeit, trotzdem den anderen Traum auch noch zu verwirklichen. Vielleicht ist das ein Ansatz.
Also ich war auch keine Einserschülerin. Ich war so im 2- bis 3er-Bereich und war aber auch völlig in Ordnung.
Ich. So war es bei mir auch. Das muss nicht schlimm sein.
Damit war ich zufrieden. Ich habe mein Abi auch geschafft. Und von daher, da braucht man jetzt, glaube ich, nicht so diesen Leistungsgedanken, dass man da unbedingt auch irgendwie einen Einserschnitt im Abi haben muss.
Ja. Gibt es wahrscheinlich auch. Es gibt ja immer so Leute, die dann alles können. Ja. Jetzt scheint es ja eine Möglichkeit zu sein, auf so einem Sportinternat die beiden Dinge auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, vielleicht auch nicht komplett aufeinander bezogen, aber doch sehr koordiniert du hast ja vorhin von Förderunterricht, der dann noch, wenn Schule ausgefallen ist. Ich weiß es, dass es auch Unterricht gibt, der, wenn man auf Reise ist, also ich kenne es vom Schauspielbereich, dass man dann da auch Unterricht noch hat. Also da gibt es ja so Möglichkeiten, das aufzufangen. Aber wer darf denn überhaupt auf so ein Internat? Was sind denn da die Voraussetzungen? Wie kommt man denn da hin eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Kann ich dir gar nicht sagen, was konkret die Voraussetzungen sind. Bei mir war es damals so, dass ich schon früh in einer Kreisauswahlmannschaft gespielt habe. Also man wurde irgendwie im Verein gesichtet, dann ist man in eine Kreisauswahl gekommen und von dieser Kreisauswahl ist man dann in die Verbandsauswahl gekommen. Das war damals bei mir die Rheinland-Auswahl. Und dann gab es da wiederum nochmal Sichtungsturniere, wo man dann auch für den DFB, für die Nachwuchsnationalmannschaften gesichtet werden konnte und auch entsprechend natürlich vom Bundesligaverein gesehen wurde. Also man muss schon ja, auf einem gewissen Level sein, um auf so ein Sportinternat oder so eine DFB-Eliteschule gehen zu können. Tatsächlich kann ich dir aber gar nicht ganz genau sagen, ab wann darf man dahin. Also wenn man natürlich mit 15, 16 schon in der Bundesligamannschaft spielt.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Zugangsweg. Ne? Wahrscheinlich schon.
Ob das jetzt auch schon irgendwie, wenn man in einer Nachwuchs-Bundesligamannschaft U17 spielt, denke ich auch, aber da kann ich.
Aber man kann nicht der begabte Straßenkicker sein, der nicht in der Mannschaft, der vielleicht sogar super talentiert ist. Der kommt da, der kann da nicht einfach mal so vorspielen und sagen, hier, guck mal, ich bin super. Sondern man muss schon irgendwo in dem ganzen Vereinsumfeld wahrscheinlich sein.
Genau, ne? Vereins oder auch dieses DFB-Umfeld, dass man da irgendwie schon in Auswahlmannschaften aktiv ist. Das heißt, man ist irgendwie eine Nachwuchsspielerin oder ein Nachwuchsspieler mit Potenzial, wo die Wahrscheinlichkeit auch besteht, dass man da erfolgreich wird in dem Bereich.
Jetzt habe ich gelesen, dass es in den Leistungszentren auch der in dem Fall Fußball-Bundesliga, wird sich extrem um die jungen Menschen gekümmert. Also bis hin zu, also auch da die Organisation mit der Schule, dass das irgendwie klappt. Mein Gefühl war der Fokus aber eher beim Sport, was ja für den Verein auch das Interessantere ist als die Schulbildung. Ich meine, die hätten ja gerne nachher den Millionen, vielleicht auch verkaufbaren Stürmer oder Mittelfeldspieler oder Mittelfeldspielerin. Und da hat man das Gefühl, da wird alles drumherum organisiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das so kennengelernt hast, aber würdest du sagen, das ist auch gut und richtig und sinnvoll, weil es sowieso so schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Da ist gut, wenn es organisiert wird. Oder würdest du sagen, da entsteht auch ein Problem, weil eigentlich lerne ich die Probleme des täglichen Lebens gar nicht kennen, sondern irgendwie ist mein Leben so durchorganisiert und durchstrukturiert und ich muss eigentlich nur quasi das machen, was jetzt gerade ansteht, was auf meinem Zeitplan steht.
Ja, gute Frage. Ich glaube, dass es schon sehr hilfreich ist, wenn bestimmte Dinge für einen organisiert werden, wenn man da die Unterstützung hat. Wenn man eben auch im frühen Alter schon von zu Hause rausgeht, nicht mehr die Eltern so direkt da hat. Aber ich gebe dir völlig recht, in den Leistungszentren ist dann auch primär bei den männlichen Nachwuchsfußballspielern, da wird schon wirklich sehr, sehr viel abgenommen. So dass ich glaube, dass da schon so ein bisschen die Selbstständigkeit dann drunter leidet.
Ist das ein deutlicher Unterschied zwischen den Jungen und den Mädchen?
Oder wenn ich es jetzt, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, von meinen Erfahrungen. Also ich musste eigentlich fast alles selbst organisieren.
Okay.
Ich war tatsächlich auch nur ein Jahr auf dem Fußballinternat und bin dann schon in eine eigene Wohnung gezogen, gemeinsam mit einer Mitspielerin mit 17. Also habe auch meinen eigenen Haushalt organisiert.
Führen müssen, ja.
Was für mich total, total super war, dass ich das so früh gelernt habe dann. Das heißt, ich kenne es eigentlich nur so, dass ich alles komplett selbstständig gemacht habe. Und fand das im Nachhinein auch total super und für mich total gut für meine Entwicklung. Aber ich glaube, dass in den Nachwuchsleistungszentren im männlichen Bereich schon teilweise zu viel abgenommen wird. Ja.
Wo du gerade sagst, du hast dann einen eigenen Hausstand. Gibt es dann eigentlich auch so Diätvorgaben? Also was du essen darfst oder wie du kochen musst, weil das musst du ja dann auch irgendwie noch organisieren. Ist das so? Oder ist es dann auch für Haushalte, wo vielleicht das junge Mädchen noch zu Hause wohnt und den Weg eingeschlagen hat? Gibt es dann da auch so Vorgaben, was da zu kochen ist? Nur was weiß ich, nur Salat und Hülsenfrüchte und mageres Fleisch?
Ernährt, oder so. Dann wird es schwierig, dass man Leistung bringt auf dem Platz. Aber natürlich ist Ernährung ein Thema, mit dem man sich beschäftigt, wo man auch vom Verein ein Stück weit Unterstützung bekommt. Was esse ich eine Stunde vor dem Spiel oder zwei Stunden vor dem Spiel? Was esse ich am Abend vor dem Spiel? Was esse ich nach dem Spiel?
Also gibt es schon. Gibt es so Empfehlungen oder ja, sagen wir mal definitiv. Mehr als Empfehlungen
also
wahrscheinlich.
Ernährung ist, ne? Ist ein sehr zentrales Thema, womit man sich natürlich beschäftigt. Also Diät gab es jetzt nicht in dem Sinne, aber natürlich Tipps, wie ernähre ich mich, damit ich zum Zeitpunkt X Top-Leistung abrufen kann.
Mhm. Ja. Wenn, also ich höre jetzt raus, Schule würdest du sagen, nicht komplett hinten anstellen, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass das doch irgendwie nicht klappt. Bei dir war es eine Verletzung, das ist schon immer eine Möglichkeit, aber es ist einfach auch wahnsinnig viele, die sich auf wenige Plätze bewerben, sodass man am Ende dann womöglich doch nicht zu den wenigen Auserwählten gehört. Was würdest du sagen, gibt es da schon eine Möglichkeit oder gibt es da sowas wie eine psychologische Betreuung, sich darauf vorzubereiten? Also es ist ja schwierig, sich zu sagen, also erstmal habe ich ja den Traum und dann klar, irgendwie nebulös, ich könnte mich auch verletzen und dann könnte es auch sein. Aber ich würde immer denken, das ist irgendwie, wenn ich die Verletzung nicht habe, das ist irreal. Also ja, habe ich gehört, aber mich wird es schon nicht treffen. Das ist ja so eine übliche. Ne? Also ich habe Glück. So. Trotzdem wäre es ja eine wichtige Empfehlung oder sich damit auseinanderzusetzen, wenn es dann nicht klappt. Wird das irgendwie vorbereitet oder ist man dann damit allein und muss sehen, wie man damit zurechtkommt?
Ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Frauen- und Männerfußball. Mhm. Im Frauenfußball ist es, wie gesagt, zu der Zeit, zu der ich gespielt habe, musste man natürlich zwingend an die Schule denken und die Karriere nach der Karriere. Und ich finde das grundsätzlich aber auch im Männerfußball, eben aus dem Grund, ich kann mich verletzen, super, super wichtig, dass das Thema ernst genommen wird. Und dass man auch nach dem Fußball eine Perspektive hat. Ne? Auch wenn ich vielleicht als männlicher Fußballspieler nach meiner aktiven Karriere nicht mehr so viel arbeiten müsste, muss ich ja noch irgendwas tun danach. Und da ist eben die Gefahr da, wenn ich mich darauf gar nicht vorbereitet habe, dass ich in ein ziemlich tiefes Loch falle, psychisch. Und daher finde ich das Thema extrem wichtig, dass man darauf vorbereitet, dass es auch in den Vereinen Experten gibt für das Thema Karriere nach der Karriere, damit eben die Spielerinnen und die Spieler gut darauf vorbereitet werden. Und ich glaube, das kommt immer mehr. Es wird immer mehr auch berücksichtigt, meiner Meinung nach, aber noch zu wenig.
Okay.
Also da geht auf jeden Fall noch mehr.
Und ich meine, wir reden jetzt über einen Sport gerade mit dir und Fußball, wo es erstmal ein riesiges Gefälle gibt zwischen Männern und Frauen, auch in Gehältern, also zumindest mal so in diesen Top-Ligen oder naja, es werden ja auch bis zu Amateurklassen wird ja zum Teil schon was bezahlt. Und anderen Sportarten. Also wenn wir jetzt hier Zuhörer, Zuseher haben, die sagen, ja toll, und ich bin aber, mein Hobby ist aber Kleinkaliber schießen oder Kajak fahren oder irgendeine andere Sportart, die ja genauso viel Einsatz und Professionalität erfordert wie Fußball spielen, aber ja überhaupt keine Chance hat, damit so viel Geld zu verdienen, dass man dann irgendwie bis zu seinem Lebensende genug hat. Kriegt man das auch mit? Also hast du auch Kontakt zu anderen und wissen die von Anfang an, ja, eigentlich ist es ein Profitum, was aber parallel sowieso immer abgefedert sein muss, dadurch, dass ich noch einen zweiten Weg brauche. Hast du da Erfahrungen gemacht?
Also in anderen Sportarten ist es definitiv so, dass man währenddessen arbeiten muss. Ne? Also man hat einen Job, aber man ist trotzdem professionelle Sportlerin. Da ist das einfach der Standard. Ich hatte auch bei mir im Rheinland eine Schwimmerin, die auch sehr erfolgreich war, die halt irgendwie morgens um 4 dann schon ins Becken gegangen ist und 2 Stunden geschwommen ist, bevor sie dann zur Arbeit gegangen ist oder zur Schule. Ne, das ist was ganz anderes. Ich im Fußball hatte jetzt das Privileg, dass das irgendwie so eingebettet war, dass ich erst um 7 dieses Training hatte und dann eben auch den Nachführunterricht hatte. Es ist eben in anderen Sportarten vielleicht nicht so, hat sich mittlerweile gegebenenfalls auch gewandelt. Aber in diesen absoluten Randsportarten muss man sich zwingend mit den Themen auseinandersetzen, dass man eben ja nach der aktiven Karriere da entsprechend auch gut aufgestellt ist.
Um diesen Themenkomplex ein bisschen abzurunden, gibt es oder weißt du das? Ich weiß gar nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber gibt es für Eltern, die da sagen, genau, das ist bei uns ein Thema und ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie ich damit umgehen kann. Gibt es da Anlaufstellen, an die sich wenden können? Also ist es der Verein oder gibt es da extra andere noch? Was würdest du empfehlen, wenn dich da jemand fragt, wo könnte ich da eigentlich Hilfe bekommen?
Ja. Man kann sich auf jeden Fall beim Verein erkundigen. Also in den Vereinen, in denen ich gespielt habe, war es auch so, dass wir da unterstützt wurden, dass da auch beispielsweise Partner von dem Verein, Unternehmen angesprochen wurden, wohin dann auch Spielerinnen vermittelt wurden, vielleicht auch für eine Ausbildung parallel zum Fußball oder eine kleine Tätigkeit als Werkstudentin. Also sowas, da gab es schon Unterstützung. Und darüber hinaus wird man, wenn man auf einem gewissen Level spielt, auch von der Deutschen Sporthilfe unterstützt, die sich auch sehr kümmert um das Thema Karriere nach der Karriere und darüber kann man dann auch bestimmte Weiterbildungsangebote oder Ähnliches wahrnehmen.
Genau, und das glaube ich für alle Sportarten. Ne? Du hast jetzt ja Fußball gesprochen, aber die das sind ja wirklich für alle Sportarten,
genau, alle olympischen Sportarten.
Also. Ja. Okay, damit jetzt auch Beachvolleyball.
Auch Beachvolleyball, richtig.
Danke dir. Wir haben ein kleineres weiteres Element, das ist die sogenannte Gruppenarbeit oder eine Schätzfrage und die müssen wir jetzt bearbeiten. Während der Corona-Pandemie gab es aufgrund der vielen Einschränkungen einen Rückgang der Mitglieder in Sportvereinen in Deutschland. Im Jahr 2021 sank die Mitgliederzahl auf 23,38 Millionen. Das entspricht etwa der Anzahl der Vereinsmitglieder im Jahr 2000. Also mal weiter angestiegen und dann 2021 wieder runter auf 2000. Schätzt mal, wie viele Menschen waren in 2023 Mitglied in einem Sportverein? Okay, also der Trick der Frage ist, ist es weiter gesunken oder war Corona ein Stopp und es steigt wieder, würde ich sagen.
Ich würde es auch sagen, es steigt wieder.
Ich habe noch gar nichts gesagt, aber es stimmt, wenn du sagst, es steigt wieder. Ich wollte nur erklären, worum es in der Frage geht. Okay. Du glaubst, es steigt wieder.
Mein spontanes Gefühl ist, dass es wieder steigt.
Willst du jetzt noch die 23,38?
23,38
war es in 2021.
2021. Dann würde ich sagen, 2023 sind wir bei 24,75.
Okay. Dann sage ich mal, der Trend hat sich stabilisiert. Die Leute sehen irgendwie Nähe mit Verein und weiß ich nicht, kann ich mich anstecken. Das bleibt und es sind weniger und ich sage, es sind jetzt nur noch 22,5 Millionen.
Okay. Bekommen wir direkt die Antwort?
Ja, die bekommen wir. Und du hast gewonnen. 24,17 Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr Mitglied in einem Sportverein. Damit ist die Zahl fast wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie angekommen.
Sehr cool.
Ne? Gratulation. Ich freue mich über das Ergebnis. So ein bisschen wie wenn man gegen seinen Verein tippt. Weil wenn es stimmt, dann hat man zumindest was gewonnen. Und wenn es nicht stimmt, freut man sich, weil der Verein gewonnen. Aber das ist eigentlich Quatsch. Mache ich nie. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das stimmt. Rund 80% der Jungen zwischen 7 und 14 Jahren waren Mitglied in einem Sportverein. Hammer, oder?
80% der Jungen.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier nur Jungen steht. In Deutschland gab es im Jahr 2023 knapp 86.400 Sportvereine. Die meisten Sportvereine gibt es aktuell in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden zuletzt 17.600 Vereine gezählt.
Cool.
Keine Ahnung. Ich werde mich bei der Redaktion beschweren, dass da jetzt hier nur die Jungen stehen.
Ja, ne? Also genau. Die Info bitte nachreichen.
Genau, das werden wir machen. So, jetzt interessiert mich noch was, nämlich... Du arbeitest jetzt, hast du gesagt, so im Nachhilfebereich, Online-Nachhilfebereich, bist da, leitest ein Team, ist ja nett, vom Team zur Teamleitung. Welche der Dinge, die du im Sport gelernt hast, waren oder sind hilfreich für deine jetzige Tätigkeit, deine jetzige Aufgabe?
Ja, also ein ganz zentraler Aspekt ist natürlich das Thema Teamfähigkeit. Im Fußball, Fußball ist eine Teamsportart. Da muss natürlich der Zusammenhalt, die Kommunikation im Team stimmen, damit man gemeinsam erfolgreich ist. Als Einzelkämpferin komme ich da nicht weit. Und genauso ist es im Arbeitsleben, insbesondere natürlich als Teamleitung, dass ich da dafür sorge, dass alle ihr volles Potenzial ausschöpfen, dass die Zahnräder ineinander passen, dass man als Team gut funktioniert, dass die Taktik aufgeht. Ich glaube, da habe ich natürlich wahnsinnig viel aus der Fußballzeit mitgenommen, Teamfähigkeit.
Kannst du es mal konkret sagen? Also du warst Teil eines Teams in einer Fußballmannschaft und ich nehme jetzt mal an, Trainerin, Trainer hat jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass das Ganze stimmig ist, jeder auch so auf seinem Platz ist. Was von den Dingen kannst du wirklich umsetzen und sagst du, ja, genau da habe ich was gelernt, was ich jetzt sozusagen für mein Teambuilding, also gibt es da was ich einsetzen kann? Also dass der Teamgedanke wichtig ist, das ist ja, glaube ich, unbestritten.
Ja.
Insofern, aber gibt es da was Konkretes?
Ja, wenn ich auf dem Platz stehe, muss ich zwingend kommunizieren, damit ich irgendwie als Mannschaft gut performe, muss ich kommunizieren. Ich kann nicht einfach über den Platz laufen und nicht mit meinen Mitspielerinnen sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man redet ständig miteinander auf dem Platz. Und das ist im Arbeitsleben auch essentiell. Ich kann ein Team haben und das kann irgendwie auch gut zusammenpassen. Aber wenn ich irgendwie nicht mit den anderen rede und genau weiß, okay, die Person arbeitet gerade an dem und dem Thema und das passt jetzt so und so mit den anderen zusammen, dann wird man am Ende nicht so erfolgreich sein, wie wenn man eben kontinuierlich in einer guten Kommunikation ist, sich austauscht und eben gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeitet.
Mhm.
Also Kommunikation.
Kommunikation. Richtig. Also genau, man ist erfolgreich dadurch, dass sozusagen alle die nötigen Informationen haben, um in einer bestimmten Situation um eine bestimmte Situation meistern zu können,
richtig,
so würde ich mal sagen.
Richtig, auch dieses Thema Wissensteilung. Es ist ja öfter mal so in Unternehmen, dass das Wissen nur bei einer Person ist, was teilweise schwierig ist. Und im Fußball, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Abwehrpressing mache auf der rechten Seite, dann müssen alle ganz genau wissen, wo muss ich stehen, damit das auch funktioniert, damit wir da auch den Ball erobern können. Mhm. Und genauso sehe ich es auch im Arbeitsleben.
Ja, okay. Jetzt kommst du aus einem Teamsport und der erste Punkt, der dir da eingefallen ist, war sozusagen Kommunikation und Team. So beim Nachdenken über das Thema habe ich noch überlegt, wenn du jetzt nicht Fußball spielen würdest, sondern Tennis oder Turnen würdest, dann wäre das womöglich gar nicht das Erste, was man sagen würde, sondern eher sowas wie ja, Disziplin, Organisiertheit, vielleicht auch also meine Erfahrung im Fußball ist, also ich habe früher, als ich gespielt habe, auch mehr gewonnen als verloren. Aber ich habe halt
ist
auch,
gut.
Fand die auch immer, aber man verliert halt auch. Und eine Erfahrung ist ja genau, und das nächste Mal, nächsten Samstag geht es aber wieder weiter und ich muss es wieder versuchen. Und so ein Lernen, Umgang mit Niederlagen, wären das auch Sachen, die, und auch da, wie bringst du das deinem Team jetzt bei? Was ist da der Nutzen?
Ja, definitiv ist das ein Thema, mit Rückschlägen umzugehen, mit Niederlagen oder auch mit Verletzungen. Wenn ich jetzt an meinen Kreuzbandriss denke, habe ich mich auch nach dem ersten wieder zurückgekämpft, was natürlich eine anstrengende Zeit war für den Kopf. Und da vielleicht spielt da auch so ein bisschen mit rein das Thema Kritikfähigkeit, das ist auch so ein Punkt, der super, super wichtig ist, dass man offen Feedback geben kann und das ja auf einer auf Augenhöhe irgendwie auch austauscht. Das finde ich auch ganz wichtig in einem Team. Dass natürlich jeder Fehler macht, ist völlig menschlich. Im Sport sieht man das natürlich sofort, wenn ich jetzt irgendwie wenn mir als Torhüter der Ball durch die Beine läuft, ist es ungünstig, dann sieht man das sofort. Im Arbeitsleben sieht man es vielleicht nicht so direkt, aber es ist trotzdem wichtig, da sehr offen zu kommunizieren, damit man eben da gemeinsam auch dran arbeiten kann.
Aus Sicht des Vorgesetzten oder auch aus Sicht des
beidseitig.
Beidseitig.
Ganz klar beidseitig, ja, ganz, ganz wichtig. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass natürlich auch Mitarbeitende gegenüber Vorgesetzten Kritik äußern dürfen und man da eine sehr offene Kommunikation geht.
Also auch da ein Feedback einfordern und bekommen, wo man vielleicht selber auch, alle sind fehlbar und man vielleicht auch nicht so richtig gut gearbeitet hat.
Genau. Ja. Und das Thema mit Rückschlägen umzugehen, wenn im Arbeitskontext vielleicht mal eine Idee nicht funktioniert, die man ausprobiert hat, dass man da nicht aufhört, sondern sagt, okay, wir haben es versucht, das hat jetzt nicht geklappt und dann müssen wir halt uns was anderes überlegen. Also da bin ich dann natürlich als Führungskraft auch eine Person, die da das Ganze moderieren muss, motivieren muss und ein Stück weit zur Seite steht, ja.
Wie hast du das kennengelernt als von Trainerseite? Also jetzt bist du ja eher in der Trainerposition. Logischerweise machen Trainer auch Fehler. Aber jetzt hast du dann eher das Gefühl gehabt, oh, der Trainer ist völlig falsch aufgestellt, oder sagst du, nee, ich habe es irgendwie nicht gut hinbekommen, oder war das eine Mischung? Wie war das bei dir damals?
Ich glaube, es war eine Mischung. Also ich glaube, es ist völlig legitim, dass man sich mal aufregt über den Trainer oder über die Führungskraft. Aber natürlich sollte man auch so selbstreflektiert sein und auch sehen, okay, vielleicht habe ich auch an der einen oder anderen Stelle falsch agiert, hätte das besser machen können. Aber das ist dann wieder, dass man das gemeinsam macht. Das ist wieder der Punkt, da komme ich wieder zurück zum Team. Beidseitiges Feedback geben und dass man dann eben gemeinsam zu einer guten Lösung und zu einem guten Weg kommt und das nicht nur aus einer Richtung kommt.
Ja. Marie, wir sind schon am Ende unserer Sendung. Ich blicke da auf die Uhr und unsere 45 Minuten sind schon vorbei.
Das ging super schnell.
Ich würde gerne schließen mit einem vielleicht dich um auch mal einen Rat bitten. Und zwar, vorhin haben wir über die Eltern gesprochen, aber vielleicht nochmal für die Kinder und Jugendlichen, die diesen Traum haben. Und die sind jetzt so 13, 14, 15, also es ist auch nicht mehr unrealistisch, dass sie auch zu denen gehören, die den Traum haben dürfen. So würde ich es mal formulieren. Was wäre dein Rat? Was sollten die tun oder was sollten die nicht tun?
Ich würde auf jeden Fall raten, wenn man diesen Traum hat, daran festzuhalten, sich auch nicht beirren zu lassen von eventuell auch mal Niederlagen, Rückschlägen, wenn man vielleicht mal nicht nominiert wurde für eine Auswahlmannschaft, nicht aufzugeben, weiter daran zu glauben, für den Traum zu kämpfen. Dabei aber die Schule nicht zu vergessen, zu wissen, dass das wichtig ist, dass ich an die Karriere nach der Karriere denken sollte, aber sich einfach von Rückschlägen nicht beirren zu lassen, nicht aufzuhören, sondern daran zu glauben.
Super, danke dir. Marie, ich habe keinen Zweifel, du bist ein Top-Teamplayer und ein Top-Trainer.
Sehr gut.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke
dir. Ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.